Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
Herzlich willkommen zu dieser Fazitsendung am Sonntagabend mit einem Blick zurück in die alten Zeiten der Bundesrepublik. Denn auch dafür steht der Fotograf Konrad R. Müller, der Kanzlerfotograf. Er ist jetzt im Alter von 83 Jahren gestorben.
Bei Helmut Kohl gab es ein Grundvertrauen, was ich auch nicht missbraucht habe. Ich fotografiere auch Menschen nicht, die ich nicht mag. Also es gibt eine Dame in der CDU, die würde ich nie fotografieren.
Hat er damals im Jahr 2000 gesagt, Konrad R. Müller. Dafür hat sich ja später dann auch Herr Linde Kölbel ausführlich mit der Kanzlerin Angela Merkel beschäftigt. Könnte eine öffentliche Bibliothek einer darbenden Einkaufsmeile wieder neues Leben einhauchen? Auf jeden Fall, meint der Stadtplaner Stefan Rettig. Ein Gespräch mit ihm über die Berliner Pläne, die Zentral- und Landesbibliothek im Edelkaufhaus Galerie Lafayette, erbaut von Jean Nouvel, unterzubringen. Hartes Bildmaterial in einem Dokumentarfilm über den Hamas-Überfall am 7. Oktober wird uns ebenfalls beschäftigen, sowie eine Ausstellung über Immanuel Kant. Er hatte Hunde vor der Kamera, er hat sich im späten Alter auch nackten Frauen gewidmet, uhu. Vor allem aber hat Konrad R. Müller alle Kanzler der Bundesrepublik abgelichtet, von Konrad Adenauer bis Olaf Scholz, nur Angela Merkel war nicht dabei. Bilder in Schwarz-Weiß, auch später noch analog fotografiert, sehr nah, sehr vertraut. Vor vielen Jahren gab es eine Ausstellung mit Müllers Fotografien bei CO Berlin. Damals war Felix Hoffmann dort noch Kurator, jetzt ist er am Telefon. Guten Abend.
Guten Abend, hallo.
Die Bilder von Konrad R. Müller sind bereits in die Geschichte eingegangen. Warum? Weil er solche prominenten Figuren fotografieren konnte oder weil das auch wirklich ein fotografisch herausragender Zugang zu den Menschen war?
Das ist natürlich eine komplexe Frage. Also er hat mit Anfang 20 die Gelegenheit gehabt, eigentlich mehr oder weniger als Autodidakt damals Konrad Adenauer zu fotografieren und hatte den Kanzler schon im Ruhestand in so privaten Situationen unbeobachtet erwischt. Und dann hat sich das so durch sein ganzes Leben gezogen, ja, dass er immer wieder die Kanzlerschaften irgendwie abgepasst hat. Angela Merkel hat er übrigens auch fotografiert, aber die war nicht so zugänglich. Außerdem mochte sie nicht so gerne, dass er schon sehr stark sich mit männlichen Idolen auseinandergesetzt hat. Nicht nur in der Politik, sondern auch an anderer Stelle. Und er hat wirklich bis Olaf Scholz geschafft, immer wieder ein Porträt zu bekommen von den Kanzlern der Bundesrepublik.
Manche haben gesagt, dieser Konrad R. Müller habe ein Problem mit Frauen. Die Geschichte mit Angela Merkel, die könnte ja so ein bisschen dafür sprechen. Ist er eine Figur des Nachkriegsdeutschland, der sich eben auch nur in dieser männerdominierten Politik wohlfühlte?
Ja, also zum einen. Und auf der anderen Seite, er hatte eine sehr devote Art gegenüber Machtpersonen. Und auch auf der anderen Seite wusste er immer irgendwie einen Satz nochmal zu sagen, der jetzt nicht immer freundlich war. Und da gab es immer Menschen, die ihm das nicht gut gelitten haben. Ja, also er war jemand, der sehr unterschiedlich wahrgenommen wurde und wollte natürlich auch als der große Chronist der Bundesrepublik Deutschland, also Westdeutschlands, wahrgenommen werden und hat es dann quasi auch nach 89, 90 mit Kohl und Gerhard Schröder irgendwie nochmal versucht, das kontinuierlich weiterzuführen. Aber so richtig angekommen ist er damit eigentlich nicht mehr.
Was war er für ein Typ? Sie haben ihn ja sicher kennengelernt, als Sie diese Ausstellung damals gemacht haben.
Ja, wir haben intensiv zusammengearbeitet, haben auch irgendwie in dem Archiv gewühlt. Es ist ja auch irre, wenn jemand über so einen langen Zeitraum seit den 60er Jahren bis damals war es 2009 immer wieder versucht, sich mit den Personen in Machtfunktionen, aber auch an anderen Orten, es war ja auch der Papst und dann hat er andere Politiker auch noch fotografiert, immer sich damit auseinandergesetzt hat. Und natürlich hat das irgendwie auch einen Reiz, auch wie diese Sachen damals veröffentlicht wurden. Das ist ja besonders interessant, wie diese Bilder zirkuliert sind und wie sie wahrgenommen wurden und wie er dann Bücher draus gemacht hat. Also sie sind nicht nur in Magazinen damals gedruckt worden, sondern auch, er hat richtig Bücher gemacht, nur über Kohl und nur über Schröder. Also schon auch komplex, immer wieder mit diesen unterschiedlichen Machtfiguren. Aber es war eben auch immer so ein Spiel, ne? Also er hat quasi einmal Adenauer erwischt und dann auch Willy Brandt und dann ging das so durch sein ganzes Leben.
Warum haben Sie die Ausstellung gemacht? Ich höre so ein bisschen Skepsis des Fotografie-Kurators heraus.
Ja, das hatte, also es gab irgendwie durchaus interessante Werkkomplexe. Also auch hat er sich mit so Missgeburten oder mit Föten auseinandergesetzt, die in der Charité so in diesen Glasgefäßen eingelagert waren. Und es ging schon auch immer um diese Frage von Werden und Vergehen. Das war eigentlich so dieser interessante Teil. Was mich damals weniger interessiert hat, war quasi dieser westdeutsche Blick auch auf diese westdeutsche Machtkultur. Und das irgendwie dann nach dem Fall der Mauer so weiterzuführen, schien mir so ein bisschen, ja, so der Blick eben, den man eben so aus dem Westen hatte. Er war eben auch sehr stark, obwohl er in Berlin geboren wurde, sehr stark westdeutsch sozialisiert. Und ja, das war damals im Postvoramt an der Oranienburger Straße so eine Ausstellung, wo man nochmal versucht hat, sich mit genau diesen Fragestellungen auseinanderzusetzen. Zu 20 Jahre Mauerfall war das, glaube ich, damals. Und ja, also heute würde man das sicher anders machen müssen.
Felix Hoffmann, künstlerischer Leiter des Fotoarsenal Wien, über den jetzt verstorbenen Kanzlerfotografen Konrad R. Müller. Danke Ihnen, Herr Hoffmann, und noch einen schönen Abend.
Ja, ich danke. Schöne Grüße aus Wien. Vielen Dank.
Berlins Zentral- und Landesbibliothek ist seit Jahrzehnten auf der Suche nach einem neuen Standort, weil der alte einfach zu klein geworden ist. In der Diskussion waren bereits nicht nur der Flughafen Tempelhof, sondern auch das leerstehende ICC. Und jetzt wird das Warenhaus Galerie Lafayette in der Friedrichstraße diskutiert. Eine Einkaufsmeile, der es wie vielen aufs Shopping fixierten Innenstadtbereiche in anderen Städten auch nicht so gut geht. Von dieser verwegenen Idee, ein Edelkaufhaus in eine Bibliothek umzuwandeln, zudem eines mit doch recht strahlender Architektur, sind viele begeistert. Gerade hat auch der Stiftungsrat zugestimmt, aber es wird wohl an den Kosten hängen, ob sie auch umgesetzt werden kann. Die Rede ist nämlich von rund 600 Millionen Euro. Stefan Rettich ist Professor für Städtebau und spezialisiert auf Umbau und Umnutzung. Hallo und guten Abend, Herr Rettich.
Guten Abend, Frau Schwarz.
Die Galerie Lafayette, das ist ja so ein gläserner Bau, sehr transparent, sehr durchlässig. Man kann sich das schon ziemlich gut vorstellen, dass da nicht mehr Klamotten verkauft werden, sondern Bücher studiert. Was halten Sie von dieser Idee? Macht das Sinn?
Also grundsätzlich halte ich das sogar für eine sehr gute Idee, weil wir müssen in diesen überhitzten, kommerzialisierten Innenstädten ganz dringend eine neue Nutzungsmischung irgendwie einführen. Und öffentliche Nutzungen sind immer gut für eine andere Frequenz als Ausgangspunkt für neue Entwicklungen. Von daher eine tolle Lage, wenn das klappen könnte, weil natürlich auch sehr viele Leute, die in der Stadt dann sind, davon profitieren können von dem Angebot.
Und vom Kaufhaussterben in den Innenstädten ist ja seit Jahren die Rede. Die Galerie Lafayette, die ist da andere Wege gegangen, hat aber offenbar auch nicht so richtig funktioniert. Der Leerstand in der Friedrichstraße, der liegt momentan so bei 25%, habe ich gelesen. Und das mitten in der Stadt. Ist das eigentlich eine hohe Quote?
Das ist von Situation zu Situation abhängig. Aber was man sagen kann, ist einfach, dass hier der Megatrend der Digitalisierung wirkt. Und Digitalisierung ist eben nicht nur smart, sondern wirkt extrem disruptiv auf bestimmte städtische Nutzungen. Wir kennen es von den Büros. Wir wissen, dass die Kinos unter Druck stehen wegen den Streamingdiensten. Und der Einzelhandel ist eben auch im Fokus der Digitalisierung. Und also man kann sagen, dass in den nächsten 10 Jahren auch nochmal 10% der Kauf- und Warenhäuser verschwinden werden. Also für den Einzelhandel sieht das irgendwie schwierig aus.
Das heißt, so eine Bibliothek, die würde möglicherweise dort nicht nur einen Platz finden, sondern diesen Ort auch beleben?
Ja, also was diskutiert wird unter Fachleuten ist auf jeden Fall, dass wir in den Innenstädten konsumfreie Räume brauchen. Wir brauchen, man kann auch mit Ray Oldenburg, dieser amerikanische Soziologe, sagen, dritte Orte, die ohne Konsumzwang betreten werden können, zwanglos, wo man sich mit Gruppen treffen kann. Da bieten sich Bibliotheken an. Man kann zum Beispiel die Seattle Public Library von Rem Koolhaas anführen, die, glaube ich, da so eine Trendwende auch eingeläutet hat, irgendwie was die Bibliothek betrifft, an der Fifth Avenue in Seattle, und spricht vom Living Room der Stadt. Also wenn man dort in das Gebäude hineingeht, ist es wie eine Hotel-Lounge, wo man sich irgendwie hinsetzen kann und zwanglos eben sich unterhalten kann mit Freunden, Arbeitstreffen abhalten kann und so weiter. Und genau solche Räume brauchen wir in den Innenstädten wieder. Das ist ganz wichtig. Zum Zweiten auch einfach eine generelle Nutzungsmischung. Mehr Wohnen, andere vielfältige Nutzungen. Und dann kann auch der Einzelhandel, der verbleibt, sich besser halten, weil er wieder eine ganz andere Klientel hat.
Das heißt, es könnte möglicherweise auch eine neue Kundschaft den Einzelhandel bevölkern, ja?
Auf alle Fälle. Also ich kann noch ein anderes Beispiel aus London einführen, aus den Nullerjahren, die sogenannten Idea Stores. Dort wurden unter der Bezeichnung neue Stadtteilbibliotheken direkt neben Shoppingcenter gebaut. Eben weil man gemerkt hat, die Leute gehen gern nach dem Einkauf oder vor dem Einkauf in die Bibliothek. Also sie können sogar zwei Wege auf einmal machen. Und vielleicht wird es in Zukunft so sein, dass die Bibliotheken auch noch die Shoppingcenter übernehmen.
Ja, vielleicht. Also Fazit, macht Sinn, diese Nutzungen aufzubrechen. Aber Stefan Rettich, wir haben natürlich jetzt über einen zentralen Faktor noch nicht gesprochen, nämlich das Geld, 600 Millionen Euro Kosten. Zur Erinnerung, das Humboldt-Forum in Berlin, das hat so knapp 680 Millionen Euro gekostet, also nur wenig mehr. Das ist doch Wahnsinn, oder?
Das ist der Wahnsinn, den uns die Zinspolitik der EZB beschert hat, die Nullzinspolitik. Wir sind auf einem Allzeithoch der Bodenpreise, also auf einem sehr hohen Plateau. Ich nehme als Beispiel, führe ich in München die Kaufingerstraße an. Das ist halt die Hauptfußgängerzone. Dort liegt der teuerste Quadratmeter Deutschland. Dort kostet ein Quadratmeter Grundstück 160.000 Euro. Und das ist natürlich das ganz große Problem, wenn wir jetzt über Transformation der Innenstädte und der Einkaufsmeilen irgendwie nachsprechen. Von diesem Niveau werden natürlich die Eigentümer einfach nicht mir nichts, dir nichts heruntergehen. Also wir haben zwar auch eine Zinswende und die haben Schwierigkeiten, ihre Objekte loszuwerden, aber bei 160.000 Euro im Quadratmeter, wie Sie sagen, 680.000 Euro für eine Bibliothek,
Millionen.
Also Galerie Lafayette, kann man einfach dann so ein Objekt nicht realisieren. Auf der anderen Seite ist die Situation natürlich durch die Zinswende nicht so schlecht, also die Verhandlungssituation. Denn wie gesagt, also es findet eine Marktbereinigung statt, die Immobilienpreise sinken und die Galerie Lafayette ist tatsächlich im Gegensatz zu anderen Kaufhäusern sehr viel schwieriger umzunutzen. Ja, mit dieser besonderen Atrien, die Jean Nouvel dort eingebaut hat. Das heißt, ich würde dem Land Berlin empfehlen, irgendwie eine harte Verhandlung zu führen.
Wenn man jetzt diese Bodenpreispolitik oder diese Bodenpreise noch mal kurz weiterdenkt, wenn eine Straße wie die Friedrichstraße zunehmend leer fällt, sollte das passieren, ja, würden die Bodenpreise doch auch sinken. Also könnte man auch sagen, warten wir einfach noch ein bisschen. Oder funktioniert das anders?
Ja, dann muss man ja diese Dynamiken in Betracht ziehen, wie die Bodenpreise gebildet werden. Die Bodenpreise werden gebildet über den Verkauf von zurückliegenden Objekten und Grundstücken. Also von den letzten zwei Jahren. Und wenn in dem Moment, in dem sozusagen eine schwierige Situation eintritt, finden auch keine Verkäufe mehr statt. Das heißt also, die Bodenpreise sind de facto, zumindest was die offiziellen Papiere angeht, erstmal eingefroren. Mhm. Es dauert dann immer, bis der Markt nachgibt. Das heißt, die Grundstückseigentümer werden einfach irgendwie abwarten. Und in solchen Situationen findet dann tatsächlich viel Leerstand statt und eben auch schwierige Situationen, weil man an die Eigentümer eigentlich nicht rankommt.
Das heißt ja für eine Kommune, dass sie eigentlich für öffentliche Nutzung nur noch auf eigene Liegenschaften zurückgreifen kann, weil sie alles andere sich gar nicht leisten kann.
Naja, wie gesagt, eigentlich ja, aber ich sage jetzt mal so, wirklich bei dem Objekt sollte man schon schauen, ob man nicht einfach gut verhandeln kann, weil die Lage dort wäre schon ideal. Muss ich sagen, für die Stadtgesellschaft wäre es ideal. Und sie könnte tatsächlich irgendwie einen ganz großen Impuls in die Friedrichstraße auch bringen.
Das sagt Stefan Rettich, Professor für Städtebau an der Universität Kassel, über die Pläne zur Neunutzung der Galerie Lafayette als Bibliothek. 364 Menschen wurden beim Überfall der Hamas auf das Festival in der Nähe von Re'im ermordet. 40 verschleppt, das sind die harten Fakten dieses Massakers, auch mit etlichen Verletzten nur an diesem Ort. Derzeit kommen ja Geiseln frei, auch heute wieder, aber es bleiben natürlich tiefe Spuren der Überlebenden und Angehörigen. Am Dienstagabend wird auf Arte eine Dokumentation der Ereignisse auf diesem Rave ausgestrahlt. Hamas Angriff aufs Festival, die Überlebenden des Wüstenraves heißt dieser Film von Duki Drohr. Und darüber konnte ich vor dieser Fazitsendung mit dem Produzenten Reinhard Beetz sprechen. Guten Abend, Herr Beetz.
Guten Abend, vielen Dank für die Einladung.
Es ist ein Film in seiner Unmittelbarkeit, nichts für schwache Nerven, obwohl man ja kaum drastische Szenen sieht im Sinne von blutig. Warum ist der Ihnen denn so eine große Herzensangelegenheit? Im Prinzip wissen wir ja um das Geschehen.
Wir haben in der Region mehrere Filme gerade produziert oder sind am Produzieren und dann passierte dies über Nacht. Ja, also zum einen, glaube ich, berührt einen das sehr, wenn man dort die Bilder sieht, und zwar die Bilder von allen Seiten. Dort gibt es ja zum einen, und das ist ja das Besondere an diesem Ereignis, das hat es, glaube ich, noch nie in der Geschichte gegeben, dass im Prinzip eine Terrororganisation ihren Anschlag live gedreht hat und live in die Welt hinaus gesendet hat. Und auf der anderen Seite haben wir Material gehabt von Überlebenden, die ebenso den Angriff live gedreht haben und sich ihre Flucht und sich versteckt haben. Und während sie das taten, haben sie das auf TikTok gepostet oder per WhatsApp ihren Eltern und Freunden geschickt, weil sie dann sagten, naja, hier passiert irgendwas, wir wissen nicht, was das ist, aber es kann möglicherweise ein letztes Mal sein, dass ihr von mir hört. Und wenn man dieses Material dann sieht, dann bleibt dann wirklich der Atem stehen und berührt einen halt sehr.
Und dieses Material oder diese beiden Perspektiven haben Sie ja auch gegeneinander geschnitten.
Ja, richtig. Wir haben natürlich die Hisbollah, die war sehr stark unterwegs und hat ihr Filmmaterial, was sie natürlich aufgrund der Propaganda genutzt haben, verteilt. Also da gibt es ganz viel Material, was einen sehr an Ego-Shooter-Spiele erinnern lässt. Da wurden halt GoPros auf die Gewehre montiert, inklusive Kimme und so. Und dann konnte man, und das war auch die Absicht, quasi live miterleben. Das wurde nämlich gleich gestreamt ins Internet, wie dort ganz viele junge Leute umgekommen sind, erschossen wurden, Granaten geworfen wurden. Das war die eine Seite der Materialität. Und das andere, sagte ich schon, war halt das Material, was dann von den Betroffenen überall gepostet wurde. Es ist nicht so, dass wir das einfach diese zwei Ressourcen gegeneinander geschnitten haben, sondern wir haben hauptsächlich einen Film gemacht über die Trauer und Verzweiflung, gleichzeitig die Wut der Gesellschaft bzw. der jungen Leute. Und das haben wir anhand von 5 Protagonisten erzählt.
Dann lassen Sie uns noch mal kurz bei der Ästhetik des Films bleiben. Die Aufnahmen der Hamas, ja, mit diesen GoPro-Kameras und auch diese Hochkant-Handy-Aufnahmen der Opfer. Das ist ja verrückt. Also ich muss sagen, mich hat das auch befremdet, beide Perspektiven. Es ist ja verrückt, in einer solchen Situation der Todesangst und der Todesbedrohung den eigenen Untergang zu filmen, oder nicht?
Ja, ist es. Wir haben im Prinzip uns bedient aus 3 Quellen, wenn man so möchte. Wir haben Interviews mit Betroffenen, mit Eltern, mit den Betroffenen selbst, unseren 5 Protagonisten gedreht, Home Stories, alles Mögliche. Das war die eine Ebene, das ist die übliche, die man halt dreht. Was unüblich ist, ist tatsächlich, dass man noch darüber hinaus eine quasi Live-Berichterstattung hat von einem Terroranschlag, und zwar von beiden Seiten, wenn man so möchte, von den Angreifern und von den Betroffenen. Es ist, das haben wir nicht in dieser Fassung vollends ausgenutzt, aber das kann man sich kaum vorstellen, dass wir Filmmaterial von der Hamas bekommen haben, beziehungsweise aus dem Internet, aus den Portalen runtergeladen haben, von Personen, die sich auch mit Absicht halt gefilmt haben. Also die haben ab und zu halt sich selber gefilmt und dann wieder die GoPro umgedreht, wie sie Zum Beispiel Toilettenhäuschen von außen, da sind 20 Toilettenhäuschen einzeln, beschießen. Und eine Protagonistin von uns, die sitzt in einem dieses Toilettenhäuschens und versucht und hört, wie die Schüsse halt immer näher kommen und duckt sich und macht sich ganz flach. Und wie durch ein Wunder wird sie halt nicht tödlich verletzt. Sie hat nur einen Beinschuss abbekommen und hat sich sehr leise gestellt, aber es hätte auch tödlich enden können. Und während dieses geschieht, hat sie im Prinzip eine Videotelefonie mit ihren Eltern gemacht.
Sie sagen, die Terroristen seien Tiere, aber sie sind keine Tiere. Sie sind einfach nur das Böse. Das ich fast nicht beschreiben kann. All die Jahre wurde uns viel darüber erzählt und wir wurden daran erinnert, was während der Shoah geschah. Jetzt haben wir es erlebt, im eigenen Leib.
Ja, das ist ein Ausschnitt aus dem Film Hamas Angriff aufs Festival, die Überlebenden der Wüstenraves. Reinhard Beetz, dieser Film sollte ja eigentlich schon am 8. November auf Arte ausgestrahlt werden. Warum ist es dazu nicht gekommen?
Ja, also wir haben diesen Film so schnell gemacht wie noch nie, glaube ich, in unserem Leben. Tatsächlich in einem Monat. Und haben den fertig geliefert innerhalb von 3 Wochen. Es gab hier und da Dinge, die wir nochmal umgeschnitten haben, beziehungsweise unkenntlich gemacht haben. Mhm. Das war so der erste Durchgang. Und der zweite ist es so, dass wir arbeiten hier in dem Fall mit Arte zusammen. Da gibt es auch unterschiedliche Regelungen, Grundsätze in Deutschland und in Frankreich. Und in diesem Fall war es so, dass Frankreich der größere Bedenkenträger war.
Bedenkenträger ja. Mit Blick auf was? Auf die israelische Perspektive vielleicht?
Ja, vielleicht. Wobei es eigentlich, wir haben, ich glaube, doch sehr einen Film gemacht, der sich eigentlich hauptsächlich mit dem Trauma beschäftigt hat, derjenigen, die angegriffen wurden. Und aus meiner Sicht ist die Situation eigentlich ganz einfach. Nämlich, es hat eine Terrororganisation Zivilisten angegriffen und die massakriert. So einfach ist die Sache. Auf der anderen Seite ist es halt so, dass möglicherweise in Frankreich es dort andere Grundsätze gelten, beziehungsweise dieser Film als politisch aufgefasst wird. Was man kann ja auch nicht unpolitisch sein, das funktioniert ja quasi nicht. Und ja, gab es halt große Bedenken und zu sehr möchte ich da auch gar nicht ins Detail gehen. Ich glaube, das kann sich jeder dann vorstellen.
Ja, der Filmproduzent Reinhard Beetz über den Film Hamas Angriff aufs Festival, die Überlebenden des Wüstenraves. Am Dienstag, den 28. November, wird er um 22.10 Uhr auf Arte ausgestrahlt und ich bedanke mich ganz herzlich fürs Gespräch, Herr Beetz.
Herzlichen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Der Schriftsteller und Musiker Thomas Kunst hat den Kleistpreis des Jahres 2023 erhalten. Gemäß der Tradition der Auszeichnung hat der Autor Feridun Zaimoglu als auserwählte Vertrauensperson in alleiniger Verantwortung Thomas Kunst zum Preisträger bestimmt. Dieser sei der sprachbesessenste und herzverrückteste deutsche Dichter unserer Zeit, so Zaimoglu über den 58-Jährigen in seiner Begründung. In seinen Gedichten und Romanen wage Kunst den Bruch mit dem Üblichen und Immergleichen. Der in Stralsund geborene Kunst war mit seinem Roman Zandschoer Klinken auf der Shortlist für den Deutschen Buchpreis 2021. Mit dem mit 20.000 Euro dotierten Kleistpreis sollen aufstrebende Dichter gefördert werden. Griechenlands Regierungschef Mitsotakis will bei einem Treffen mit dem britischen Premierminister Sunak auf die Rückkehr des berühmten Parthenon-Frieses aus Großbritannien pochen. Dass sich mehr als die Hälfte der Platten im British Museum in London befände, sei so, als wäre die Mona Lisa zweigeteilt und jede Hälfte an einem anderen Ort ausgestellt worden, sagte Mitsotakis der BBC. Griechenland bemüht sich seit Jahrzehnten um die Rückgabe von 56 Friesteilen, die sich im British Museum in London befinden. Die Bestandteile des 75 Meter langen Frieses waren Anfang des 19. Jahrhunderts im Auftrag des damaligen britischen Botschafters Lord Elgin von der Außenseite des Parthenon-Tempels auf der Akropolis in Athen abgeschlagen und im Einvernehmen mit dem damaligen Osmanischen Reich nach Großbritannien geschafft worden. Athen sieht die Marmorplatten als gestohlen an. Nach Ansicht Londons sind sie auf legale Art und Weise erworben worden. In der Gaming-Szene wird gegen die Verbreitung von Vorurteilen gegenüber Israel und Juden aus Sicht des Extremismusforschers Felix Zimmermann zu wenig unternommen. Das Thema Antisemitismus sei in der gesamten Branche, auch bei Spielentwicklern, noch ein blinder Fleck, erklärte der Experte für Gameskultur bei der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn. Als problematisch bezeichnete der Forscher, dass jüdisches Leben in der Gameskultur bislang praktisch keine Rolle spiele. Bei historisierenden Spielen zum Zweiten Weltkrieg gehe es etwa meist nur um militärische Aspekte. Der Zusammenhang zum Holocaust werde hingegen ausgeblendet. Es sei wichtig, dass große Entwicklungsstudios an der Aufklärung mitwirkten.
Die Künstlerin Isa Genzken hat es in diesen Tagen bis in die Regenbogenpresse geschafft, weil sie eines ihrer Kunstwerke vor Gericht zurückgefordert hat, das in dieser TV-Trödelshow Bares für Rares verkauft worden war. Die Geschichte enthält mehr als nur einen Trash-Faktor, erzählt sie doch auch zumindest am Rande von schwierigen Phasen im Leben der Künstlerin, die morgen am 27. November ihren 75. Geburtstag feiert. Schon seit Juli sind aus diesem Anlass 75 Werke von ihr in der neuen Nationalgalerie in Berlin zu sehen. Sie selbst ist schon länger durch ihre Krankheit nicht mehr in der Öffentlichkeit zu sehen. Die Ausstellung hat Lisa Botti zusammen mit Klaus Biesenbach kuratiert und mit Lisa Botti konnte ich vor der Sendung sprechen. Hallo Frau Botti.
Hallo, guten Tag.
Isa Genzken wollte ja unbedingt in der neuen Nationalgalerie ausstellen und es ist ja auch ein tolles Geburtstagsgeschenk. Inwieweit konnte sie selbst denn daran noch mitwirken?
Wir konnten noch ganz wunderbar mit ihrem Atelier, mit ihrem Studiomanager mitwirken, mit ihrer Galerie und mit ihren ganzen Zeitgenossen wie Wolfgang Tillmanns oder auch ihre langjährigen Sammlerinnen wie Erika Hoffmann. Sie selbst konnte nur noch peripher an der Ausstellung mitarbeiten.
Okay, das heißt, sie hat sie auch gar nicht gesehen.
Doch, sie war sogar da und hat sie gesehen.
Mhm. Was hat es denn mit diesem Ort der neuen Nationalgalerie auf sich in der Bedeutung für Isa Genzken?
Also Isa Genzken ist eine große Architekturliebhaberin, ist ja auch ganz oft nach New York gereist, um dort die Skyscrapers zu bewundern. Und die neue Nationalgalerie liebt sie insbesondere, weil sie ja der Tempel des Bauhaus ist. Es ist ein Glastempel, der steht auf einem kleinen Podest und besteht rein aus Glas. Und sie hat ja auch eine Werkserie, die heißt, jeder Mensch braucht mindestens ein Fenster. Und man könnte fast sagen, unser Mies-Pavillon ist ein ganz großes Fenster. Mhm.
Mit 360 Grad Blick. Ja, hat sie das denn irgendwie gebrochen oder war das auch der Versuch, diese Ehrfurcht vor dem Bauhaus zu brechen mit den Werken?
Ich würde eher sagen, dass sie einen wunderschönen Dialog hier eingehen. Also sie sind in vielen Sachen, finden sie Parallelen in den Werk. Also zum Beispiel habe ich ja gerade gesagt, diese Materialdurchlässigkeit von den Fenstern und dann bricht sie ja ihre eigenen Fenster auf, die erst in Beton realisiert sind, sind dann aus Kunstharz. Das ist so ein gelbes, durchsichtiges Material. Also sie liebt auch die Transparenz. Sie benutzt in ihrem Werk auch zum Beispiel Frischhaltefolie, die transparent ist. Sie benutzt Spiegel. Die Spiegelung haben wir auch in der Fassade durch die ganzen Gläser. Und sie benutzt teilweise sogar auch die Barcelona-Chairs, die von Mies van der Rohe. Die kennt ja jeder, diese berühmten Design. Lounge-Sessel, die benutzt sie auch in einem ihrer Werke.
Sie gilt als eine der größten zeitgenössischen Künstlerinnen. Was fasziniert denn Sie, Frau Botti, persönlich an den Arbeiten von Isa Genzken?
Ja, mich fasziniert wahnsinnig ihr Mut. Also sie war dann zum Beispiel mit ihren ersten Werken, diesen sogenannten Ellipsoiden und Hyperbolus, das sind diese langen, bunten, schönen Holzarbeiten, war sie dann schon sehr berühmt und institutionell ausgestellt und bricht dann komplett damit und widmet sich Beton zu und immer wieder bricht sie mit ihrem Werk und hat dadurch, ist auch kein großer Kunstmarkt, also sie hätte auch ewig weitermachen können, wie Kusama immer weiter die Punkte gemacht hat. Sie hat aber immer wieder sich neu definiert und das ist vor allem ein Mut, das ist vor allem eine Neugier, das ist eine Zeitgenossenschaft, das ist einfach ein wahnsinnig selbstbewusstes Künstlerövre, was sie da geschaffen hat.
Eine Künstlerin, also mit vielen künstlerischen Ichs, mit vielen unterschiedlichen Werkphasen, vielen Gesichtern auch. 75 Werke sind ja viel, aber was würden Sie sagen, war es dann doch schwer, die richtigen 75 auszuwählen?
Ich muss sagen, insgesamt hat sie, wir schätzen, ungefähr 2000 Skulpturen in ihrem Werk. Es gibt noch keinen Katalog Raisonné, wir wissen es nicht so genau, aber diese 75, die wir ausgesucht haben, sind oft Meilensteine in ihrem Werk gewesen. Wir haben zum Beispiel ein Werk aus der Documenta 9, wir haben ein Werk aus der Venedig Biennale, wir haben ein Werk aus den Münster Skulpturenprojekte. Wir haben ihr erstes Selbstporträt, Mein Gehirn. Also wir wussten schon, welche Werke richtig wichtig sind, um die Geschichte zu erzählen. Wer ist Isa Genske?
Hatte sie denn, wenn man jetzt mal so auf ihr Schaffen zurückblickt, Sie haben ja gesagt, es war sehr mutig, immer wieder zu brechen mit dem, was man sich da künstlerisch gerade erarbeitet hatte. Musste sie auch gegen Widerstand kämpfen unter anderen Künstlern?
Ich weiß, dass sie vor allem auch mit ihren Kritikern kämpfen musste. Einer ist Benjamin Buchloh, ein sehr berühmter Kunsthistoriker, der auch in einem Interview auch sagt, er hatte dann große Probleme mit diesem neuen Werk. Das waren dann damals die Schauspieler, das sind diese Schaufensterpuppen, und hat gefragt, was ist denn jetzt passiert? Und hat sich dann aber damit beschäftigt. Und dann hat er genau verstanden, warum das jetzt für Isa genau wichtig war, diese Schauspieler zu machen. Weil am Anfang ist ihr Werk immer über dieses Senden, Empfangen, Öffnen, durch die Fenster, durch die Radios, durch die Weltempfänger. Und am Ende haben aber alle Schauspieler eine Kopfbedeckung, eine Maske, einen Schutz, eine Sonnenbrille. Also am Ende ist es auch fast dieses Biografische, dass man sich der Öffentlichkeit etwas entzieht. Also sie hatte eher mit Kritikern zu kämpfen und dann aber, die ist aber dann doch wieder, also sie hat, war immer so ein Vorreiter, den dann sich wieder allen angeschlossen haben.
Und gab es so einen Moment des Durchbruchs, der Anerkennung oder des Ankommens im Mainstream?
Ich glaube, das ist eine gute Frage. Für viele gilt vielleicht der Durchbruch, oft ist es ja der Deutschland-Pavillon in der Venedig-Biennale, der war 2007, dann war die MoMA-Retrospektive, glaube ich, ein Meilenstein für sie, das war zu ihrem 65. Geburtstag 2013. Aber ich muss fast sagen, es scheint fast, als hätten wir auch einen wahnsinnigen Durchbruch durch diese Ausstellung gemacht. Sie wurde gerade auch von der Monopol als die wichtigste lebende Künstlerin unter den 100 oder gewählt, und wir kriegen wahnsinnig viel Zuspruch. Vielleicht ist jetzt der Moment. Mhm.
Was ja recht spät ist im Alter von 75, ne?
Ja, aber schauen Sie sich Hilma af Klint an, und es gibt viele Beispiele. Es ist leider oft ein was weiblichen Künstlern erliegt, dieses späte
Anerkennen. Die späte Entdeckung. Mhm. Frau Botti, dieser Skandal in Anführungszeichen um den Weltempfänger, also das Kunstwerk, das da im Fernsehen verkauft wurde, können Sie erklären, warum es Isa Genske so wichtig war, dass dieser Kauf rückgängig gemacht wird? Es kann ja jetzt nicht nur am Preis gelegen haben.
Ich muss zugeben, ich habe das natürlich geschaut, die Sendung. Ich weiß aber nicht den aktuellen Stand dazu.
Okay, kein Kommentar dazu, ja?
Genau.
Dann bedanke ich mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen sehr. Auf Wiederhören.
Das Immanuel Kant-Jubiläum wird uns im kommenden Jahr noch viel Aufmerksamkeit bescheren. Für den wichtigsten Philosophen der Aufklärung am 22. April 2024, nämlich, da jährt sich Kants Geburtstag zum 300. Mal, und schon jetzt probt eine Ausstellung in der Bundeskunsthalle in Bonn ganz bewusst einen niederschwelligen Zugang, ein gewagtes Unterfangen, wenn es um ein komplexes, bis heute wegweisendes Werk geht. Die historische Person, Kants Umfeld und die Stadt Königsberg rücken in den Fokus, ebenso wie Fragen um seine Haltung zu Frauen, Sexismus, Rassismus. Felicitas Böselager hat für Fazit die Ausstellung Immanuel Kant und die offenen Fragen gesehen.
Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen und was ist der Mensch?
Diesen vier Fragen widmet die Bundeskunsthalle in Bonn in ihrer Kant-Ausstellung jeweils einen Raum. Große Fragen, die in großen blauen Buchstaben an den Wänden stehen.
Uns schien es ratsam, bei einem sehr komplexen Thema eine möglichst klare Struktur zu wählen,
sagt Co-Kuratorin Agnieszka Lulinska, die an diesem Herbstnachmittag durch die Ausstellung führt. Gleich am Eingang ist eine Videoinstallation von Königsberg zu Kants Lebzeiten zu sehen. Ein virtueller Drohnenflug über die Stadt.
Wir haben versucht, ein bisschen zeitgemäße, moderne Vermittlungsformate zu entwickeln, weil wir auch sehr gerne möchten, dass die Ausstellung, also auf jeden Fall erstmal philosophisch nicht vorgebildetes Publikum erreicht, Und da sind natürlich immer Formate gefragt, die dieses Publikum auch erreichen.
Wie zum Beispiel ein Graphic Novel über Kants Leben, das jeweils eine ganze Wand der Ausstellungsräume einnimmt, illustriert von Antje Herzog. Dabei geht es um seinen Geburtsort Königsberg, Kants Freundschaften, sogenannte Fun Facts, beispielsweise wie viele Briefe er zeit seines Lebens geschrieben hat oder welches Outfit er bevorzugte. Im Zentrum der Ausstellung steht aber sein Werk und seine Fragen, die bis heute nicht an Relevanz verloren haben.
Wir sind jetzt in der zweiten Abteilung, die heißt, was soll ich tun? War das hier die Erkenntnistheorie Kants?
Im ersten Raum.
Ist es hier die Moraltheorie Kants? Was soll ich tun, um als Mensch würdig und frei zu leben? Worüber entscheide ich, wie verhalte ich mich? Man muss sich nach bestimmten Regeln verhalten.
Kants Texte liegen auf großen Blättern, ausgedruckt auf langen blauen Tischen in der Mitte der Räume, gelb markiert an Stellen, die dem Ausstellungsteam wichtig erschienen. An anderen Stellen hängen Textpassagen auf großen Pappen von der Decke. Eine Chronologie der Menschenrechte soll zeigen, welchen Einfluss seine Philosophie auf die Menschenrechtserklärung hatte. An 11 Stellen innerhalb der Ausstellung blitzt silberfluoreszierende Pappe neben einem Text. Es signalisiert eine Station, an der sich die Besucherinnen und Besucher kritisch mit Kant auseinandersetzen können. Zum Beispiel mit der Frage, wie Kant zu Frauen stand. Konkret geht es um eine Tischgesellschaft, zu der ausschließlich Männer eingeladen wurden, zu sehen auf einem Stich.
Man muss leider sagen, dass so sehr Kant sich mit der Würde des Menschen, mit seinen Rechten beschäftigte, war er im Punkto der Frauen ja ein bisschen zurückhaltender. Er hatte nicht so den Eindruck, dass man sich mit Frauen über ernsthafte Dinge unterhalten könnte.
So hängt nun neben dem eigentlichen Stich eine Kopie des gleichen Bildes. Allein sind hier alle Männerköpfe durch Köpfe von intellektuellen Frauen aus der Zeit ersetzt worden. Die kritischen Interventionen sind in Zusammenarbeit mit dem Forschungsprojekt »Wie umgehen mit« der Friedrich-Schiller-Universität in Jena entstanden. An anderen Stellen geht es um Kants abwertende Äußerungen über die Juden oder um seine Investition in Zuckeraktien, während Zucker in Afrika von Sklaven angebaut wurde. Diese Zusammenarbeit mit der Universität ist an sich eine gute Idee, um die Kritik an Kant abzubilden, kommt aber etwas pädagogisch daher. Im Katalog zur Ausstellung finden diese Interventionen keinen Platz. Die Philosophin Andrea Esser von der Universität Jena sagt im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur, das habe sie von den Socken gehauen.
Wir haben das 2 Monate vor Ausstellungseröffnung mitgeteilt bekommen. Und das hat uns schon etwas zur Reflexion angeregt und uns gefragt, ja, sag mal Leute, glaubt ihr denn, dass man die Kritik, eine solche Kritik, die im Moment ja jetzt nicht irgendwie aus einem Standpunkt von dem Projekt in Jena geäußert wird, sondern die dem heutigen Forschungsstand und dem gesellschaftlichen Diskurs ja angemessen ist und die global eingefordert wird, dass man so eine Kritik dann einfach in der Dokumentation der Ausstellung, ja und auch schon in der Präsentation nach außen einfach weglassen kann. Was sagt das eigentlich?
Das sei eine problematische Botschaft, denn am Ende stünde dann doch die Feier des großen Individuums und die Kritik könne man einfach ablösen. Deshalb haben Esser und ihr Team Flyer produziert und auf der Webseite des Projektes Wie umgehen mit die Kritik an Kant noch einmal zusammengetragen. Den Flyer gibt es auch in der Ausstellung. Letztlich aber passt die Diskussion ganz gut zu dem von Lulinska formulierten Anspruch der Ausstellung.
Wenn man das Ganze durchgegangen ist, denke ich sehr gern an den Ausspruch als Einladung auch an unsere Besucher. Sapere aude, habe den Mut, dich deinen eigenen Verstandes zu bedienen.
Immanuel Kant und die offenen Fragen. Bis zum 17. März ist die Ausstellung in der Bundeskanzlerhalle Bonn zu sehen. Und für Fazit berichtete Felicitas Böselager.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturpresseschau.
Russlands Kampf gegen die Ukraine ist ein Erinnerungskrieg, ein Versuch, mit Panzern und Bomben das eigene Geschichtsbild durchzusetzen. Und mir graut bei dem Gedanken, dass es nicht der letzte sein könnte, erklärt die russische Schriftstellerin Maria Stepanova in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Thema ihres Textes: das Schweigen der russischen Mehrheit zum Krieg, das für Stepanova auf zweierlei zurückzuführen ist: Selbstmitleid und Angst. Stepanova: Als ich ein Kind war, wurde uns eingeschärft, dass es uns gab, war keineswegs selbstverständlich. Es war vielmehr ein Verdienst all derer, die im Zweiten Weltkrieg gestorben waren. Sie hatten sich für uns geopfert, damit wir leben konnten. Was unser eigenes Land im Krieg getan hatte, der Hitler-Stalin-Pakt, die Besetzung fremden Staatsgebiets, die Massenmorde, all das war in der Öffentlichkeit nicht präsent. Ebenso wenig das Unglück der stalinistischen Säuberung, das in jede Familie einen anderen Krater gerissen habe. Keine Familie, die unversehrt aus diesem Fleischwolf hervorkam. Uns Kindern der späten Sowjetunion blieb angesichts all dieser scheinbar grundlosen, trostlosen, folgenlosen Tode nichts übrig als eben dies, gute Menschen sein und zugleich, so die 1972 in Moskau geborene Autorin, zugleich trugen wir in uns die dauerhafte Erinnerung an etwas Nichtwiedergutzumachendes und mit ihr das Selbstmitleid, denn auch uns konnte ja alles Mögliche zustoßen. Angst und Selbstmitleid, mehr brauche es nicht, um sich selbst nicht als handelnde Person, nicht als Subjekt der Geschichte zu sehen, sondern als deren bloßes Material, so Stepanova. Lesenswert in derselben Zeitung auch der Text des libanesisch-kanadischen Theaterregisseurs Vashti Mouawad, der sich folgender Frage widmet. Wie umgehen mit der eigenen Hilflosigkeit angesichts der Ereignisse im Nahen Osten, der eigenen Abscheu, dem Hass auf die anderen? Seine Antwort lesen Sie bitte selbst. Wir aber schauen, was sonst noch diskutiert wird an diesem Montag. Die Taz erregt sich über eine Vorschrift der BBC, nach der Journalistinnen, die für aktuelle politische Redaktionen arbeiten, nicht an öffentlichen Demonstrationen, etwa gegen Antisemitismus, teilnehmen dürfen. Und Nils Minkma verbeugt sich in der Süddeutschen Zeitung vor dem am Samstagabend verstorbenen Fotografen Konrad Rufus Müller, der auch einen Ludwig Erhard oder einen Kurt Kissinger bemerkenswert aussehen lassen konnte. Weil, so Minkma, Müller den Moment sah, wenn die Wahrheit durch ein Gesicht scheint. Es ist aber ein ganz anderer Abschied, dem die Feuilletons unisono gedenken. Thomas Gottschalks letzte Ausgabe von Wetten, dass?, die am Samstag im ZDF über die heimischen Bildschirme flimmerte, immerhin 12 Millionen sahen zu. Peter Huth in der Welt fasst das Geschehen so zusammen. Ein Hund, ein Kind, ein Bagger, ein Spießer, ein, schon vergessen, bestritten die Wetten, dazu auf der berühmten Couch alles, was irgendwie etwas zu promoten hatte. Richtig große Momente habe es trotzdem gegeben, natürlich. Und dann erinnert Huth noch kurz an Gottschalk auf dem Höhepunkt seiner Karriere, irgendwann in den 90er Jahren. Peter Huth? Er, Gottschalk, schwebte aus Malibu ein am Freitag, Generalprobe. Vorbereitung hielt er für Laientheater. Stattdessen traute er sich Gags, die die ZDF-Redaktion vor Angst erstarren ließ und lieferte am nächsten Tag praktisch probenfrei perfekte Unterhaltung ab. Natürlich ist der Mann ein Genie, resümiert Huth. Dass Gottschalk jetzt aufhöre, sei dennoch gut, nur eben schade und nicht weniger als das Ende eines Zeitalters.
Das war die Kulturpresseschau von Lotta Wieden und das war Fazit, die Kultur vom Tage. Ich bin Marietta Schwarz, danke fürs Zuhören und eine gute Nacht.